Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Du weißt ja aus eigener Erfahrung, dass immer, wenn ich bei irgendjemandem bin zu Hause, dann frage ich immer, ob es was Süßes gibt.
Ja, und, bin ich ganz genauso.
Und so war das letztens auch bei meiner Mutti. Und ich habe jetzt eigentlich nicht erwartet, dass jetzt was Krasses um die Ecke kommt. Aber meine Mutti kam dann mit einem Riegel von Ahead an. Und Ahead macht Produkte mit weniger Zucker. Und sie hatte mir den Caramel Kakao gegeben. Der hat unter der Schokolade so eine Karamellschicht. Und Oh mein Gott, der schmeckt einfach so gut. Ich kam nicht drauf klar. Und meine Mutti sagte dann, ja, die bei Ahead schmecken aber alle richtig gut.
Oh, klingt richtig, richtig geil. Ich finde so, oh, Karamell, da bin ich einfach immer zu haben. Da bin ich eine Karamellmaus. Aber den Aufstrich, von dem hast du mir auch erzählt, den hast du fast aufgegessen, oder?
Ja, ich bin eigentlich treue Schokoaufstrichesserin von einer bestimmten, sehr bekannten Marke. Und ob ihr es mir jetzt glaubt oder nicht, der wurde abgelöst von Crazy Hazel. Und der schmeckt genauso. Nee, der schmeckt nicht genauso. Der schmeckt sogar noch viel besser und viel schokoladiger. Es ist wirklich, ich komme da immer noch nicht drauf klar.
Nee, ihr glaubt das jetzt auch nicht. Ich habe das auch nicht geglaubt. Chanur hat mir davon erzählt und ich habe ihr das auch nicht geglaubt. Und dann habe ich den probiert und es ist ja einfach so verrückt. Der schmeckt wirklich genauso. Und als wäre es die, ich habe es damit verglichen, als wäre es die große Schwester von dieser Sache. Nämlich noch besser, noch schokoladiger, noch die Geschmacksprofil ist noch tiefer. Und ich finde es so verrückt, weil die Produkte von Ahead weniger Zucker haben als die gängigen Marken. So, ja. Und da kommen wir jetzt kurz zum Thema, ihr schaltet jetzt nicht ab. Wir sind Selfcare-Mäuse und die versuchen, ihren Körper zu verstehen. Und da geht es auch ein bisschen um Ernährung. Ich als Ernährungssportmaus, die jetzt angefangen hat, ein bisschen laufen zu gehen, musste mit 25 Jahren, so lange hat es gedauert, lernen, dass es nicht immer um Schwarz und Weiß in der Ernährung geht. Es geht nicht um den bösen Zucker und auf der anderen Seite das tolle Gemüse, sondern es geht um Balance. Man muss eine Balance finden, um damit glücklich zu sein und um das auch auf Dauer durchziehen zu können. In gängigen Produkten sind nämlich zum Beispiel 50%, sehr, sehr häufig 50% leere Kalorien, also wirklich einfach nur raffinierter Zucker, um das Produkt zu füllen und dich davon, in Anführungsstrichen, abhängig zu machen. Ahead hatte davon aber auch genug und hat gesagt, nee, komm, wir füllen die 50% mit guten Dingen, damit die auch irgendwas mit sich bringen. Und da geht es jetzt um Ballaststoffe. Und wer davon noch nicht gehört hat, Ballaststoffe sind die kleinen Helfer, die in eurem Darm auch dafür sorgen, dass da alles ordentlich läuft, neben guten Bakterien. Aber Ballaststoffe füttern die guten Bakterien zum Beispiel eben auch. Und auf Dauer, wenn man darauf achtet und weniger Zucker zum Beispiel isst, mehr Ballaststoffe, dann ist das gut für euren Darm und auch deutlich besser für euren Blutzuckerspiegel, was dann zum Beispiel geringeres Risiko für Herzkrankheiten oder Typ 2 Diabetes gibt. Und jetzt Ernährungsstunde beendet, wir kommen zu den nicen Dingen.
Ihr müsst es einfach mal selber ausprobieren, Leute. Wir können jetzt hier so viel erklären, wie wir wollen, aber eure kleinen Geschmacksknospen da auf der Zunge, die müssen es selbst mal erleben. Und mit unserem Code Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking.
Hallöchen, Saskia und Chanur aus dem Schnitt und aus der weiten Zukunft.
Ja, ein Jahr später.
Genau ein Jahr später. Wir würden euch gerne mitteilen, dass sich unsere Qualität und unsere Art und Weise zu sprechen absolut verbessert hat und um einen großen Teil verbessert hat. Also solltet ihr diese Folge ganz furchtbar finden, schon nach einigen Minuten, dann schaltet gerne mal in Folge 29 oder 30 oder 28 ein.
Genau, da ist nämlich alles anders. Und wir reden freier, wir sind lockerer. Ihr werdet es wahrscheinlich merken, wenn nämlich jetzt im Anschluss die Folge losgeht, welche natürlich unsere erste Folge ist, ist auch schon unser Baby ein bisschen.
Ja.
Aber es ist uns nicht besonders gut gelungen.
Wir waren noch unerfahren.
Genau. Dann sollt ihr nur wissen, dass ihr in einer der neuesten Folgen reinhören müsst.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören. Verurteilt uns nicht. Es wird noch besser.
Genau. Und jetzt geht die Folge los.
Überdosis Crime. Der Podcast.
Boah, ich hab mega Hunger.
Ja, wir essen nachher Nudelauflaufte.
Wir könnten basically loslegen, wenn wir wollten.
Okay.
Willst du, soll ich? Ja. Ist ja egal. Nur zur Vorwarnung. Die Stühle quietschen.
Ja. Bis zum nächsten Mal kaufe ich mir neue Stühle. Versprochen.
Okay, wir müssen Werbeanzeige schalten. Genau, brauchen wir Stühle. Okay, dann nochmal 3, 2, 1.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Überdosis Crime. Ich bin Chenoa.
Und ich bin Saskia.
Und wir befinden uns hier in der allerersten Folge tatsächlich.
Ja.
Und wir sind ein kleines bisschen aufgeregt. Irgendwie sind wir jetzt gerade ganz anders. Ja, als sonst so.
Es ist ja auch komisch. Jetzt stellt euch mal vor, ich meine, wir haben uns das Ganze ja ausgesucht, aber jetzt stellt euch mal vor, ihr müsstet hier zu euch beiden reden im Hinterkopf, dass da vielleicht die ein oder andere Person noch zuhört.
Was wir natürlich hoffen.
Was wir natürlich hoffen, dass du gerade jetzt vor deinem PC sitzt. Vor deinem PC.
Ja, wenn man das auch immer auf dem PC.
In unserem Podcast wird es um internationale und nationale Fälle gehen. Ja, also Chenoa findet die internationalen Fälle sehr viel faszinierender als die deutschen. Und ich finde es spannend, dass es vor der eigenen Haustür passiert, genau. Wenn man das so sagen kann. Und ja, darum wird es gehen. Wir haben ein paar Kategorien eingebaut, die das Ganze ein bisschen auflockern sollen.
Und wir sind selber leidenschaftliche True-Crime-Podcast-Hörer, das muss man absolut auch dazu sagen.
Absolut, das ist ja auch jetzt der nächste Punkt, ja. Den wir euch gerne erklären würden, weil wahrscheinlich denken jetzt viele, cool, noch einen True-Crime-Podcast.
Noch einen.
Mein Favorit ist zum Beispiel Mordlust und ich habe mich sehr inspiriert gefühlt und dann hat Chenoa eines Tages an meine Tür geklopft und gesagt, hallo.
Ja, also mein Lieblings-True-Crime-Podcast ist Mord of X, weil die behandeln halt so auch internationale Fälle und die reden sehr locker miteinander, was ich halt total mag. Und ja.
Ja, bei Mordlust finde ich ganz spannend, dass es ein bisschen wissenschaftlicher ist, habe ich zumindest das Gefühl. Aber ja, und die deutschen Fälle, die beiden Girls machen ja auf jeden Fall hauptsächlich deutsche Fälle. Ja. Das könnte ganz spannend werden. Wir überlegen auch, dass wir ein Oberthema pro Folge einführen, sodass wir uns beide daran für einen Fall entlanghangeln können.
Saskia mag es zum Beispiel, wenn es ein Oberthema gibt und jeder erzählt dazu einen Fall. Und ich finde es aber ganz cool, wenn man auch also einen Fall für eine Folge hat und um das halt extrem noch auszuführen oder auch nicht. Vielleicht werden die auch etwas kürzer als die anderen. Dafür haben die Doppelfolgen, wenn man das so nennen kann, Überlänge vielleicht. Und das ist halt so eine Sache, damit wir einfach einen Kompromiss finden.
Ja.
Haben wir es jetzt so überlegt, dass wir quasi jetzt die erste Folge wird ein zweigeteilter Fall mit dem Oberthema unsere Favoriten. Ist natürlich immer schwierig zu sagen, Favoriten bei Mordfällen. Aber wir haben uns beides
Fälle, die spannend sind.
Genau, die wir am spannendsten fanden, die wir die uns einfach auch im Gedächtnis geblieben sind.
Ja.
Und jede zweite Folge wird quasi eine Einzelfolge und da erzählt entweder Saskia oder ich dann einen Fall, den wir vielleicht ein bisschen mehr ausführen oder der vielleicht auch um einen Serienmörder geht und seine Biografie und einige Fälle von ihm. Und nächste Woche haben wir sogar schon ein Special.
Lass uns das am Ende verraten.
Okay.
Okay, jetzt müsst ihr sowieso bis zum Ende hören. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass es vom Konzept her vielleicht auch nicht genau so bleibt, wie wir es jetzt gerade erklärt haben. Wir probieren uns einfach aus, schauen, was uns am meisten Spaß macht, was vielleicht auch bei den Zuhörern, die zuhören, was bei den Zuhörern am besten ankommt. Und ja, wenn wir da irgendwie Feedback bekommen sollten, ihr könnt uns auch gerne, selbst wenn ihr Freunde oder Familie seid, immer schreiben, wenn ihr irgendwas gut findet oder wenn euch irgendwas gestört hat. Ja, Verbesserungsvorschläge sind willkommen. Konstruktive Kritik bitte.
Ja, und wir müssen auch dazu sagen, wir haben keinen journalistischen Hintergrund.
Ja.
Das ist sehr wichtig zu sagen, wir machen das nur als Hobby.
Ja, wie wir schon gesagt haben, sitzen gerne auf der Couch und hören uns entweder Podcasts an oder schauen irgendwelche True-Crime-Dokus,
genau, Reportagen. Genau, das ist auch, also alles, was wir hier sagen, ist natürlich unsere eigene Meinung.
Da können andere absolut von abweichen, aber legt nicht jedes Wort, was wir hier sprechen, auf die Goldwaage. Und sollten wir mal irgendwelche Fehler machen, könnt ihr uns gerne darauf hinweisen, wir sind immer bereit. mehr zu lernen.
Sollten wir an manchen Stellen mal nicht so ernst sein, hat es auf gar keinen Fall was mit fehlendem Respekt zu tun, sondern es ist einfach wie so eine Auflockerung für uns, weil wir reden ja hier auch über sehr unschöne Dinge.
Genau. Wie Paulina das so schön bei Mordlust sagt, das ist der Comic Relief, den man mal braucht, wenn man über sowas redet.
Genau.
Wir sind ja schließlich auch keine Profis.
Genau, wir sind ja nur hobbymäßig dabei.
Wir sind ja nur Hobby-True-Crimer.
Ja.
Dann wollen wir noch dazu sagen, dass die Triggerwarnungen und andere Anmerkungen zu jeder Episode im Episodenguide, in der Episodenbeschreibung stehen. Da könnt ihr auf jeden Fall immer schauen, auch wenn wir irgendwelche Links reinpacken sollten, irgendwelche Reportagen empfehlen oder so, da könnt ihr dort immer schauen. Und bezüglich des Genderns kann es natürlich sein, dass wir das nicht machen. Das liegt aber nicht daran, dass wir da nicht hinterstehen, sondern dass es einfach den Redefluss behindert.
Ja, weil wir uns auch einfach auf viele Sachen konzentrieren müssen, die für uns einfach auch in dem Moment jetzt gerade neu sind.
Genau. Also bitte nicht wundern und bitte nicht
haten.
Bitte nicht haten. Vielen Dank. So, und damit würden wir jetzt, wo wir alles runtergerattert haben, was uns wichtig war, was unsere Hörer wissen sollten, das passiert jetzt nicht jedes Mal am Anfang.
Auf keinen Fall.
Aber ja.
Wir wollten es einmal gesagt haben.
Genau. Auch damit ihr lernt, unsere Stimmen zu erkennen. Ich weiß ja nicht, ob ihr es jetzt schon wisst. Ich bin Saskia.
Und ich bin Chinua.
Und ja, wir würden dann eigentlich auch in die richtige Folge starten. Wir haben uns überlegt, dass wir mit einer Kategorie, wenn man das so nennen kann, weil ich glaube, dass ihr jetzt durcheinander kommt mit diesen Überthemen, die wir vorhin meinten, da habe ich auch Kategorie gesagt. Mit Kategorie meinen wir jetzt aber so kleine Spielchen oder kleine Unterbrechungen, kleine Starter. Wir können es Starter nennen. Kleine Starter, die
sich in jeder Folge wiederholen.
Genau, die das Ganze auch ein bisschen auflockern und mit der man beginnen kann, damit man nicht gleich mit dem düstersten Mord anfängt.
Genau, damit es ein weicherer Einstieg ist.
Soft. Wir mögen es soft. Okay, und dann würden wir mit der ersten Kategorie direkt starten. Das ist das Verbrechensalphabet. Es soll darum gehen im Verbrechensalphabet, dass ihr Begriffe kennenlernt, deren Bedeutung man nicht genau zuordnen kann oder deren Bedeutung man vielleicht auch gar nicht weiß.
Da wir heute in der ersten Folge sind, haben wir natürlich auch den Buchstaben A. Und Saskia und ich haben uns beide einen Begriff rausgesucht für das Verbrechensalphabet mit dem Buchstaben A. Und du kannst einfach gleich mal deinen...
Soll ich anfangen? Ja. Okay, mein Wort zu dem Buchstaben A ist die Affekttat und da habe ich Folgendes für euch rausgesucht. Von einer Affekttat wird ausgegangen, wenn eine ansonsten psychisch gesunde Person in einem schweren psychischen Ausnahmezustand, zum Beispiel rasanter Zorn, höchstgradige Eifersucht oder Panik, eine Gewalttat begeht. Eine derart schwere Störung der Affekte, also des Gemüts oder der Gefühle, kann sich als tiefgreifende Bewusstseinsstörung auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit dann auswirken, wenn die Person völlig unvorbereitet von diesen Gefühlen überwältigt wird und deshalb ihr Handeln nicht bzw. nur sehr eingeschränkt kontrollieren kann und deshalb als schuldunfähig gemäß § 20 StGB oder erheblich vermindert schuldfähig gemäß § 21 StGB gilt. Wenn deins jetzt nicht so lang sein sollte, ist das auch überhaupt nicht schlimm.
Aber ist es dann sowas wie Notwehr einfach? Also könnte man das auch so auslegen eigentlich?
Ich gebe jetzt ja keine Tipps für die zuhörenden Mörder.
Hoffentlich hört hier niemand zu, der solche Neigung hat. Und wenn, bitte hört auf. Zu hören. Hört
Nein,
auf zu hören.
Aber
hört
bitte sucht euch Podcast Hilfe. Ich bin der Meinung, wenn ihr solche Gedanken haben solltet, dass ihr euch Hilfe sucht. Das geht jetzt schon echt deep los hier. Direkt mit einer Panikattacke. Ja, Notwehr würde dazu zählen. Aber es ist, glaube ich, nicht das Gleiche, weil wenn du in einem Streit bist und dich greift niemand an, ist es keine Notwehr. Aber wenn du dich in Rage geredet hast oder es einen großen Streit gab, dann ist das trotzdem eine Affekttat.
Ja, ich denke auch. Ich habe das Wort Alibi und das kennt zwar jeder, also es sollte jeder kennen, aber ich habe nochmal so ein paar Fakten rausgesucht oder eine Erklärung einfach dafür, weil manchmal kennt man Begriffe und weiß aber nicht genau, wie würde ich das jetzt jemand anderem erklären.
Ja, voll.
Und ein Alibi bedeutet in der Rechtssprache Nachweis der Abwesenheit vom Tatort zur Tatzeit und ist ein Beweis dafür, dass jemand, der verdächtigt wird, ein Verbrechen begangen zu haben, zur Tatzeit nicht am Tatort war und somit auch als Täter einfach ausgeschlossen werden kann.
Ja. Also, könnt ihr jetzt euren Freunden erzählen.
Genau, ihr wisst jetzt, was ein Alibi ist.
Was ein Alibi ist.
Perfekt hat es.
Okay, ich würde sagen, jetzt kommt es ja zum spannenden Teil der ganzen Sache hier.
Oh oh.
Wir haben schon ausgemacht, dass Chenor anfängt und ich lehne mich jetzt einfach zurück und Chenor fängt an zu lesen. Sie hat mir vorher schon gestanden, sie ist keine gute Leserin.
Ja, irgendwie.
Also ich versuche, unsere Verhaspler hier so gut wie möglich rauszuschneiden. Ich muss auch sagen, ich kann mich auch gut mal verlesen. Aber
ich denke, es geht einfach jedem so.
Ja, ja. Seid gnädig mit uns und chillt euch jetzt einfach. Nee, das sage ich nicht. Chillt euch jetzt einfach. Nee, aber ihr könnt euch jetzt gerne einen kleinen Tee holen oder eine Tüte Popcorn aufreißen.
Genau.
Oder solltet ihr gerade zur Arbeit fahren oder sonst was. Ja. Viel Spaß, habt einen schönen Tag.
Seid aufmerksam,
gruselt euch nicht zu sehr und Bühne frei für Chenor.
In meinem Fall geht es heute um den tragischen Tod von Didi Blanchard. Sie war Mutter einer schwerkranken Tochter und war für ihre Bemühungen und ihre Stärke rund um die Krankheiten ihrer Tochter gut angesehen. Im Jahre 1991 wurde Claudine, alias Didi Blanchard, mit Gypsy schwanger. Gypsys Vater Rod Blanchard kam aus einer sehr religiösen und konservativen Familie, weshalb Didi und Rob kurz darauf heirateten. Rod war um einiges jünger als Didi. Er war zum Zeitpunkt der Heirat erst 17 und Didi war 24. Leider hielt die Ehe nicht lange an. Kurz nach Gypsys Geburt ließen die beiden sich scheiden, weil Rod der Meinung war, dass Didi nicht die Frau für ihn sei und er sie aus den falschen Gründen geheiratet habe. Trotz allem wollte er aber auch in der Zukunft für seine Tochter da sein. Gypsy wurde krank. Mit nur 3 Monaten. Sie litt unter starken Atemproblemen. Die Ärzte diagnostizierten Gypsy ein Schlafapnoe-Syndrom, bei dem Betroffene im Schlaf unabsichtlich die Luft anhalten. Mehrere Allergien, Leukämie, Muskeldystrophie und Muskelschwund waren nur wenige ihrer Diagnosen. Aufgrund des Muskelschwunds war Gypsy rund um die Uhr auf einen Rollstuhl angewiesen. Auch ihre Augen und Zähne wiesen nach einigen Jahren erhebliche Schäden auf. Diese Hürden für eine alleinerziehende Mutter kaum auszuhalten. Didi kümmerte sich rund um die Uhr um ihre Tochter, weshalb sie nicht arbeiten gehen konnte. Gypsy war auf Spenden angewiesen. Spenden von Organisationen und sogar von der Kirche. Für Gypsy war ein normales Leben als Kind und als Teenagerin nicht denkbar. Sie besuchte die Schule nur bis zur 2. Klasse, als Didi anfing, sie zu Hause zu unterrichten. Im Jahre 2005 zerstörte Hurricane Katrina das Haus, in dem Didi und Gypsy lebten. Alles, was sie hatten, einfach weg. Auch die Krankenakte mit allen Informationen wie Diagnosen, Behandlungen und die Angaben über die Medikamente. Die Geschichte der beiden wurde immer bekannter und bekannter. Mutter und Tochter bekamen aufgrund ihres Schicksals immer und immer mehr Aufmerksamkeit und Spenden. Im Jahre 2008 wurde für Didi und Gypsy von einer großen Organisation ein behindertengerechtes Haus errichtet. In diesem Haus durften die beiden kostenlos leben. Man versuchte, Gypsys Wünsche wahr werden zu lassen. Momente wie die Besuche im Disneyland ließen sie bis über beide Ohren lächeln. Gypsy musste jedoch viele Male operiert werden und bekam eine Magensonde. In dieser Zeit waren Mutter und Tochter immer füreinander da, denn zusammen waren sie stärker als allein. Didi und Gypsy hatten einen sehr populären, gemeinsamen Facebook-Account. Ihre Follower konnten Fotos der beiden sehen und Gypsys gesundheitliche Updates verfolgen. Doch am 14. Juni 2015 erschienen beunruhigende Posts von genau diesem Account. Die Schlampe ist tot. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Kommentare der Follower erschienen. Verwirrung. Dann wieder ein Kommentar. Ich habe das fette Schwein aufgeschlitzt und ihre süße, unschuldige Tochter vergewaltigt. Die Schreie waren so laut. Lol. Follower der beiden vermuteten, das Konto sei gehackt worden und es sei einfach ein schlechter Scherz. Die Polizei wurde mehrere Male kontaktiert und darum gebeten, nach den beiden zu sehen. Draußen stand Didis Auto. Das Licht war ausgeschaltet. Die Polizisten klingelten, aber niemand öffnete die Tür. Als niemand reagierte, betraten sie das Haus und untersuchten es. Es war kalt. Die Klimaanlage musste ununterbrochen gelaufen sein. Im Schlafzimmer die traurige Gewissheit. Eine Leiche, Didi Blanchard, und keine Spur von Gypsy. Der Körper von Didi Blanchard wies zahlreiche Stichwunden auf, der Nacken aufgeschlitzt. Sie musste schon mehrere Tage tot im Haus gelegen haben. Für Gypsy wurde sofort eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Aber Freunde waren sich sicher, wenn Didi tot ist, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis man noch Gypsy finden würde. Für alle war unklar, wer den beiden so etwas Schreckliches hätte antun können. Gypsys Rollstühle standen im Haus. Drei im Wohnzimmer und der elektrische im Badezimmer. Man befürchtete das Schlimmste. Als die Polizei sich die Facebook-Posts genauer anschaute, ermittelte sie die IP-Adresse, von welcher diese ausging. Es führte sie ins 500 Kilometer entfernte Big Bend, Wisconsin, zu einem Jungen namens Nicholas Godijohn. Die örtliche Polizei wurde darum gebeten, an der jeweiligen Adresse nach Nicholas zu schauen und ihn zu befragen. Doch die Polizei fand nicht nur ihn wohl auf, sondern auch Gypsy. In Nicholas' Zimmer fand man Bargeld von Didi und die Mordwaffe, die in einem Brief von Springfield nach Big Bend geschickt wurde. Nicholas und Gypsy sind sich nicht fremd. Sie waren ein Paar. Gypsy hatte den 6 Jahre älteren Nicholas im Alter von 18 Jahren auf einer christlichen Dating-Website kennengelernt. Ihre Mutter untersagte ihr den Kontakt zu Jungs. Sie öffnete sich ihrer besten Freundin über Facebook und stellte ihr viele Fragen über diese Themen. Ihre beste Freundin riet ihr, vorsichtig mit Bekanntschaften aus dem Internet zu sein. Gypsy vertraute ihm. Sie erzählte ihrer besten Freundin von der Zukunft, die sie sich mit ihm ausmalte. Nicholas gestand, Didi getötet zu haben, mit dem Wissen und einem Verständnis von Gypsy. Nicholas erklärt, er habe es für ihn und Gypsy getan, sonst würde er sowas nie tun. Gypsy hingegen reagierte geschockt auf den Tod ihrer Mutter und brachen sich zusammen. Nach langem Verhör gab sie zu: Ja, ich wusste davon, doch ich bin nicht die, die sie erstochen hat. Beide hatten seit längerer Zeit geplant, Didi zu töten. Solange ihre Mutter lebt, konnte sie nicht mit ihrem Nicholas zusammen sein, dachte sie. Der Entschluss stand fest. Am Abend des 14. Juni 2015, als Didi sich schlafen legte, verschaffte Gypsy Nicholas Zutritt ins Haus. Er begab sich in Didis Schlafzimmer und stach mehrere Male auf sie ein. In dieser Nacht nahm Nicholas und Gypsy ein Taxi und übernachteten in einem Hotel. Wie konnte eine Tochter, die so auf ihre Mutter angewiesen war, so eine Tat begehen? Im Verhör wurde Nicholas gefragt, ob Gypsy während der ganzen Zeit ihren Rollstuhl benötigte. Er sagte, nein, sie kann laufen. Gypsy war immer ein kerngesundes Mädchen gewesen. Sie kann laufen, ohne Magensonde essen, uneingeschränkt sehen und hören. Das Mädchen braucht weder einen Rollstuhl noch Medikamente oder Operationen. Sie brauchte all die Jahre nichts davon. Über 18 Jahre, alles eine Lüge. Didi manipulierte die Ärzte, um an Behandlungen zu kommen, die sie an Gypsy durchführen lassen wollte. Auf Nachfragen zur Krankenakte entgegnete Didi, dass diese beim Hurricane verschwunden sind. Ärzte, die Gypsy nicht behandeln wollten, weil sie merkten, dass sie gesund war, wechselte sie. Didi litt unter dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Dies ist eine Form des Münchhausen-Syndroms, bei dem Eltern die Krankheit ihrer Kinder vortäuschen oder gar selbst herbeiführen, um sich selbst als aufopfernd darzustellen und sich dadurch aufzuwerten. Anerkennung und auch finanzieller Gewinn war Didis Ziel. Sie bekam über Jahre hinweg Spenden und sogar ein Haus von mehreren Hilfsorganisationen und der Kirche. Doch Gypsy war selbst das Opfer ihrer Mutter. Sie beschrieb die Beziehung zu ihrer Mutter als kompliziert. Als Gypsy 5 war, erzählte ihr Didi, sie sei krank und sie würde an Krebs leiden. Sie rasierte Gypsy die Haare ab, da sie durch den Krebs eh wohl oder übel ausfallen würden. Didi versetzte ihre Tochter durch die Medikamente in einen benommenen Zustand. Gypsy musste unzählige unnötige OPs überstehen, wie zum Beispiel die Entfernung ihrer Speicheldrüsen. Ihre Mutter war der Meinung, sie sabberte. Gypsy glaubte ihrer Mutter, dass sie krank war, obwohl sie ganz genau wusste, dass sie essen und laufen kann. Als die Ärzte Gypsy nach dem Tod ihrer Mutter untersuchten, schätzten sie sie als vollkommen gesund ein. Schock. Didi missbrauchte ihre Tochter körperlich, indem sie ihr unnötige Medikamente verabreichte und sie medizinische Prozeduren erleiden ließ. Durch die Medikamente hat Gypsy heute kaum noch Zähne. Didi war nicht die fürsorgliche Mutter, die sie vorgab zu sein. Sie zerschlug Gypsys Laptop, als sie erfuhr, dass sie sich jemandem anvertrauen wollte. Sie kettete ihre Tochter fest und klebte die Fenster blickdicht ab. Ebenso brachte sie Glocken an den Türen an, um zu kontrollieren, wenn diese auf- und zugingen. Nicht selten schlug Didi Gypsy mit einem Kleiderbügel und beschimpfte sie als Hure. Ihre Mutter hätte nie zugelassen, dass Gypsy ein normales Leben führt. Ein Freund hat, Kinder, ein eigenes Leben. 2015 ließ sich Gypsy Blanchard für die Rolle beim Tod ihrer Mutter auf einen Deal ein. Sie sei zwar schuldig, aber durchlebte fast 2 Jahrzehnte systematischer Misshandlung. Statt wegen Mordes lebenslänglich verurteilt zu werden, plädierte Gypsy auf, schuldig des Mordes mit bedingtem Vorsatz. 10 Jahre Haft. Nicholas Godijohn wurde im November 2018 von einem geschworenen Gericht für schuldig befunden. Im Februar 2019 wurde Godijohn zu lebenslänglich verurteilt. Vorzeitige Entlassung ausgeschlossen. Gypsy und Nicholas haben seit den Verhaftungen weder miteinander gesprochen noch Briefe und Nachrichten ausgetauscht. Gypsy könnte 2024 auf Bewährung entlassen werden. Sie ist dann 32.
Krass. Das war's? Oder?
Ja.
Ich habe von dem Fall schon ein paar Mal jetzt gehört. Und das ist einfach so krank für mich. Ich meine, wir reden hier sehr wahrscheinlich über viele psychisch kranke Menschen.
Ja.
Aber das ist für mich so unbegreiflich, wie man da, wie man sein Kind so
kaputt machen kann.
Kaputt machen kann.
Ja.
Einfach
für das eigene, für die eigene Anerkennung einfach.
Ja.
Also es gibt sogar eine Serie über den Film, die heißt The Act. Und Saskia hat mir gerade erzählt, sie hat den schon gesehen.
Genau, ich habe den mit meinem Freund geschaut. Und den, ich habe die Serie, nicht den, ist ja kein Film. Ich habe die Serie mit meinem Freund geschaut. Ich glaube, wir haben sie nicht zu Ende geguckt. Das hatte aber nicht den Grund, dass die schlecht war, sondern dass wir beide, also dass es psychisch so belastend war während des Schauens.
Ja, extrem.
Dass vor allem mein Freund gesagt hat, I'm out. Das kannst du alleine weiter gucken.
Es gibt auch auf TV Now so eine Dokumentation darüber, die heißt Die Rache einer Tochter, der Fall Gypsy Blanchard, Gypsy Rose Blanchard. Und das habe ich mir auch angeguckt und ich fand das ziemlich gut und das hat alles ziemlich gut erklärt und man sieht auch und hört auch, wie Gypsy spricht.
Ja.
Und sie, das ist nämlich, jetzt komme ich zu der Frage, die ich eigentlich vorbereitet habe für dich. Und zwar, findest du, es ist ein Happy End für Gypsy?
Ich glaube ehrlich gesagt schon.
Ja. Also Freunde und Familie sagen auch, es ist ein Happy End.
Das jemanden so weit zu bringen, dass er seine eigene Mutter umbringt, da muss schon viel passiert sein. Und sie hat ja auch gesagt, dass ihre Mutter niemals zugelassen hätte, dass sie einen Freund hat, dass sie Kinder bekommt, dass sie irgendwas alleine macht.
Genau.
Und wenn du das schon weißt,
und dabei
im frühen Leben, dass...
Und dabei war sie die ganze Zeit komplett gesund. Sie hätte wie jedes andere Kind auf dem Spielplatz spielen können oder mit als Teenagerin mit Jungs ausgehen können.
Voll. Also es ist, ich denke, es ist zum einen, dass ihr denkt, ihre Mutter hat ihr so viele Jahre Leben genommen.
Ja.
Und zum anderen, wäre meine Mutter noch hier, würde sie das weitermachen und hat mir ja auch nachhaltig so viel Schaden zugefügt. Ja. Dass sie keine Zähne mehr hat. Ich meine, klar, es gibt Zahnprothesen, aber...
Hat sie auch jetzt mittlerweile.
Also es ist einfach... Sache ist, wenn wir hier sagen, wenn wir auf den Fall reagieren, ich glaube, das müssen wir auch erstmal lernen, auf den Fall zu reagieren und nicht so... Dadurch, dass ich ihn jetzt kannte, war ich nicht so ultra krass geschockt.
Ja, wir sind halt aber auch sprachlos manchmal. Ja, du hast ja auch gesagt, bei den Zitaten aus dem Facebook-Post hast du ja auch gesagt, der Bruder von Didi hat auch gesagt, dass es zwar ein Happy End ist jetzt für Gypsy, aber... sie einfach mit ihm hätte weglaufen können und ihn nicht und sie nicht töten musste unbedingt. Also
meinst du, die Mutter hätte alles daran gesetzt? Ja, weil guck mal, die Mutter, der hat man ja die ganzen Jahre geglaubt.
Mhm.
Da hätte so viel Überzeugungskraft mit reinspielen müssen von Gypsys Seite an die komplette, also an die kompletten Medien, dass man ihr glaubt und dass man irgendwas gegen die Mutter tut, weil irgendwie hätten sie die Tochter wieder zurückbekommen.
Klar.
Wenn die Mutter sagt, sie hat körperliche Probleme, ja, dann wird natürlich eine Vermisstenanzeige aufgegeben.
Und dann das Ding ist auch, dass Gypsy eigentlich älter war, als sie selbst dachte. Sie war,
das habe ich
war,
auch
genau,
schon
gehört. Sie ist nämlich, ihre Mutter hat ihr erzählt, dass sie 1995 geboren ist, aber dabei ist sie ja 1991 geboren. Sie dachte die ganze Zeit, dass sie 15 ist, statt 19. Wäre sie 19 gewesen, wäre sie volljährig und hätte abhauen können. Sie hätte einfach weggehen können mit Nicholas.
Ja.
Und dann hätte sie vielleicht auch ihre Mutter nicht umgebracht. Aber mit dem Wissen, dass sie 15 ist, wusste sie ganz genau, sie kommt, egal wie weit sie wegläuft, wenn sie gefunden wird, wieder zu ihrer Mutter zurück.
Ja.
Wegen Sorgerecht auch.
Genau, sie würde gesucht werden und zu ihrer Mutter zurückgebracht
genau,
werden.
Ja, genau.
Ja, klar, weil das ihre Erziehungsberechtigte ist.
Ja, und, absolut.
Ja, es ist absolut, also ich habe mich jetzt schon dreimal wiederholt. Es ist absolut crazy. Und die Serie kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist es nichts für schwache Nerven, das muss man dazu sagen. Wir haben das ursprünglich angefangen zu schauen, weil die Joey King die Hauptrolle spielt. Ich weiß nicht, ob du die kennst,
ja.
Auch aus The Kissing Booth.
Ja, genau.
Und ja, die mögen wir sehr gerne, weil wir nur ein Individuum sind. genau, aber ja, die ist auf jeden Fall ultra krass. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wo man die schauen kann, weil wir mussten uns da damals für Amazon Prime dieses Entertainment-Gedöns als Erweiterung holen.
Ach so, Entertainment. So wie so ein
E-News. E-News heißt es.
Wie so ein Channel.
Wo man auch Keeping Up with the Kardashians
ja,
gucken
genau.
könnte.
Ja,
genau.
Das,
da, das muss man sich holen und da kann man das dann schauen.
Ja, gibt ja auch andere Seiten, wo man das vielleicht
schauen. Das wollen wir nicht empfehlen.
Nein, aber...
Bitte nur die richtigen Portale unterstützen.
Ja, auf jeden Fall.
Streaming-Dienste. Aber ja, ihr könntet es bei Amazon Prime. Amazon. Auch ich werde immer ausgelacht, dass
was ich
Amazon sage. Ihr könnt es bei Amazon Prime gucken.
Was ich mich auch gefragt habe, die ganze Zeit, wo ich den Fall recherchiert habe, war, warum haben die Ärzte das einfach nicht gecheckt? Und dann kam für mich die Erklärung halt später. Erstens, Ärzte sind Geschäftsmänner. Die wollen natürlich glückliche Patienten.
Ja.
Und in dem Fall war er die, die glücklich zu machen.
Als Gypsy. Ja.
Ein Gypsy konnte die ganze Zeit nichts machen, weil sie einfach unter Drogen stand. Sie wurde permanent von ihrer Mutter medikamentös behandelt, was überhaupt keine Notwendigkeit hatte, weil sie ja wirklich komplett gesund ist. Und ihre Mutter hat eigentlich aus einem gesunden Kind ein das krankes, genau, ein krankes Kind gemacht.
Oh, ich muss ja auch noch dazu sagen, ich habe ein kleines Problem mit dem Dazwischenreden.
Ja, aber das haben wir beide, also ist nicht so schlimm.
Okay, ich hoffe, das stört euch nicht. Also wir fühlen uns gegenseitig nicht angegriffen, wenn der andere dem anderen ins Wort fällt.
Und dadurch, dass die dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom hat, es gibt nämlich auch noch das Münchhausen-Syndrom. Das ist, wenn Leute sagen, sie sind selber viel kranker, als sie es eigentlich sind, einfach um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ja.
Ach so, deswegen der Stellvertreter.
Genau.
Weil sie sozusagen der Stellvertreter für dieses Kind oder für diese Person ist, die eigentlich krank sein soll.
Genau, und das kommt aber ziemlich oft vor und die Ärzte nutzen es manchmal sogar aus. Also ich habe es in der Recherche ein bisschen gelesen, dass viele Ärzte es auch ausnutzen, dass die Mütter so viele Behandlungen bei ihren Kindern durchführen lassen wollen.
Ah, okay.
Weil die profitieren ja,
ja klar.
finanziell auch davon, die Ärzte. Und das finde ich halt richtig, richtig schlimm, dass die Ärzte da so mitmachen. Gut, ich kann verstehen, dass wenn sie sagt, ja, die Akten von meiner Tochter sind alle
verschwunden.
Wegen einem Hurricane verschwunden. Okay, aber da sollte man trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Und,
ne? Ja, das ist die eine Sache, aber dann, ja, kann man jetzt auch nicht abschätzen, bis zu welchem Punkt, wenn die Mutter sagt, sie möchte, dass die und die Untersuchung durchgeführt wird. Kann man das ja auch verstehen, dass das ein Arzt macht.
Ja, und man sieht ja
schwierig wird es dann bei der Medikamentation.
Und gerade auch, weil man ja sieht, dass sie ein krankes Kind ist, ist es ja für die Ärzte, die sie behandeln, okay, die sehen, es ist ein krankes Kind, es wird schon stimmen, was die Mutter sagt, die Mutter will nur das Beste für das Kind. Aber das ist es halt manchmal einfach nicht.
Ja, in wie vielen Fällen passiert das, dass die Mutter nicht das Beste für das Kind will? Und nicht zu ihrem eigenen Nutzen. Aber was ich noch gesehen habe in der Serie, das ist allerdings schon ein ganzes Weilchen her, ich würde sagen schon vor anderthalb Jahren oder so, deswegen kann ich mich echt nur schleierhaft erinnern. Ich glaube aber, dass eine der Ärztinnen, die sie untersucht haben, glaube ich, es war die Zahnärztin, die dann auch irgendwie schon so ein bisschen was gerochen hat, in Anführungsstrichen.
Genau, ich habe auch in der Doku war auch ein Neurologe, glaube ich, war das, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Der hat auch gesagt, dass er nichts finden kann, was darauf schließt, dass sie wirklich Krankheiten hat.
Ja.
Und da ist die extrem, extrem launisch geworden und hat ihn angeschrien, dass er ihr auch dann gar nicht helfen brauche und so. Und dann ist sie einfach abgehauen und wie ich schon gesagt habe, sie hat einfach dann den Arzt gewechselt.
Ja.
Zeit. Es gab anscheinend immer Ärzte, die irgendwas gemacht, also die sie irgendwie behandelt haben,
ja.
obwohl sie vielleicht mehrere als nur dieser Neurologe oder nur diese Zahnärztin,
ja.
die den Verdacht einfach hatten, dass sie überhaupt nicht krank ist.
Ja.
Und das ist einfach, die haben so viele Menschen, oder beziehungsweise Didi, weil Gypsy war ja so auf Medikamenten und auch, dass sie wenn sie sich jemand anvertrauen wollte, dann hat sie ja so alles gemacht, sie eingesperrt und festgekettet. Ja. Und dass sie dann, weil viele werfen ihr auch vor in der Presse und so war das damals, als es passiert ist, dass sie einfach, sich hätte jemand anvertrauen können, aber so einfach war es für sie einfach auch nicht.
Ja, die Öffentlichkeit wirft ihr das vor.
Genau, ja. Und zudem steht sie auch halt total unter Drogen und Medikamenten halt. Und sie weiß halt nicht, wie soll sie das jetzt machen? Und wenn sie es macht, dann hat sie wieder die Befürchtung, dass ihre Mutter es wieder rauskriegt und sie wieder misshandelt weiterhin.
Ja, und auch dieses, wenn man glaubt, wenn dieses Kind in der Öffentlichkeit steht, seit Beginn an und man über die Krankheiten psychisch und physisch mitbekommt und dann kommt das Kind und sagt, ich bin nicht krank.
Ja.
Glaubt
er das erstmal, wenn du die aus dem Fernsehen kennst?
Find er erstmal Leute, die das glauben und die da sofort, ja, da wird es immer Leute geben, die sagen, da wird schon was dran sein, aber trotzdem schaut man da ja irgendwie immer mit einem skeptischen Auge drauf.
Ja, und die Facebook-Posts, die waren ja dazu da, um die Fährte weit abzubringen von Nicholas und generell auch ihr. Ja. Die haben sie ja auch dann erst geschrieben, da die IP-Adresse ja ermittelt wurde. Wahrscheinlich erst, als sie in Wisconsin waren.
Okay, also die beiden haben das geschrieben.
Genau, oder halt nur Gypsy.
Ja,
von dem Account, von dem gemeinsamen Account. Und was ich auch krass fand, war, dass, also ich habe mir das Video angeguckt, da waren Überwachungsbilder von dem, von der Busstation, wo sie losgefahren sind, von Springfield, wo sie gewohnt hat.
Mhm.
Nach Big Bend, Wisconsin.
Mhm.
Und da sieht man sie und ihn. Und sie kann ganz normal laufen. Du siehst sie und sie ist ein komplett normales Mädchen. Sie würde dir nicht auffallen auf der Straße.
Ja.
Und sie haben sich überlegt, weil sie Angst hatten, dass ihre Taschen durchsucht werden, wegen der Mordwaffe, dass sie die per Post einfach von Springfield nach Wisconsin zu ihm nach Hause schicken.
Ja.
Ist natürlich, muss man sagen, clever gemacht, weil es hätte schon sein können, dass irgendwie die Taschen kontrolliert werden oder irgendwas.
Ja. Wir werden auf jeden Fall üben, die ganze Sache hier danach noch ein bisschen auszuführen und zu diskutieren. Das ist, wie gesagt, alles neu und wir nehmen schon seit 52 Minuten auf.
Ja, wir schneiden ja noch ganz viel. Ja. Wir haben ganz viel zu schneiden.
aber ja, das war Chenors Fall.
Genau. Und ihr könnt auf unserem Instagram-Account zu diesem Fall auch die Fotos finden. Da habe ich ein paar Fotos angefügt von Gypsy, von ihrer Mutter auch und auch von Nicholas und ihr und auch wie sie heute aussieht. Und falls ihr euch gefragt habt, wer von uns der kreative Kopf ist, der das alles illustriert, also ich bin's nicht, das ist Saskia.
Wir haben hier ausgemacht, wer welchen Part übernimmt und Chenor macht auf jeden Fall das Organisatorische. Also Chenor wird sich auch einmal öfter auf dem Instagram-Kanal befinden als ich und ich entwerfe für euch die Grafiken, damit es ansehnlich
wird. Und es wird bestimmt sehr schön aussehen, weil so wie ich Saskia kenne, hat sie sehr hohe Ansprüche auch an sich.
Ich glaube, der Instagram-Kanal wird super organisiert.
Ja.
genau. Ja, dann würde ich jetzt zu meinem Fall kommen. Bonn, 14. Februar 2008. Valentinstag. Chrissy, wie sie selbst genannt werden will, ist 15. Für sie ein normaler Schultag. Was Chrissy nicht weiß, an diesem Tag wird sich für sie und ihren damals 18-jährigen Bruder das komplette Leben verändern. Als Chrissy aus der Schule kommt, erhält sie einen Anruf ihres Vaters, sie solle aus dem Bus, den sie nach Hause nimmt, früher aussteigen. Er wolle mit ihr und ihrem Bruder essen gehen. Ihre Mutter sei beim Essen nicht dabei, weil sich der Vater und sie gestritten hatten und sie das Haus ohne Worte verließ. Er wäre sich aber sicher, sie sei später wieder da. Als Chrissys Mama auch am Abend nicht zu Hause bei ihrer Familie ist, erstattet ihr Ehemann eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Doch dem Beamten sind die Hände gebunden, da seine Frau volljährig sei und Erwachsene, die im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte sind, das Recht haben, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen, auch ohne diesen den Angehörigen oder Freunden mitzuteilen. Es sei nicht Aufgabe der Polizei, Aufenthaltsermittlungen durchzuführen, wenn keine Gefahr von Leib oder Leben vorliege. Als Chrissy 5 Tage später wieder von der Schule nach Hause kommt, erzählt ihr Vater, dass ihre Mutter morgens mit einem weißen Lieferwagen und 2 Männern da gewesen sei, um ein paar ihrer Sachen wie Schmuck und Schuhe zu holen. Kennst du?
Ja.
Mitschüler und Freunde erzählten sich, die Mutter sei mit einem anderen Mann durchgebrannt. Doch die Geschwister hören nichts mehr von ihrer Mutter. Keine Anrufe, keine Briefe, nichts. Zum Geburtstag bleiben die Karten aus. Chrissy wird später sagen, man hat halt irgendwo im Hinterkopf immer die Hoffnung, es wird bestimmt eine Geburtstagskarte kommen. Und dann ist der Geburtstag da und keine Karte. Und dann wird man traurig und ist enttäuscht. Man kann doch wenigstens eine Karte schreiben. Man muss ja nicht draufschreiben, von wo sie kommt, sondern einfach nur, dass man was hat. Man hat die Hoffnung, dass sie doch irgendwann vor der Tür steht und sich entschuldigt. 2 Jahre vergehen und ihre Mama hat sich immer noch nicht bei ihr oder ihrem Bruder gemeldet. Doch eines Tages meint Chrissy, ihre Mutter in einem Park zu sehen. Genauso schnell wie die Person auftauchte, war sie aber wieder verschwunden und Chrissy immer noch ahnungslos, wo ihre Mutter sein könnte. In diesem Moment fasst sie den Entschluss, zur Polizei zu gehen, um dort nachzuhaken. Tatsächlich geben sie ihr Auskunft darüber, dass ihre Mutter 2009 bei einer Verkehrskontrolle in Düsseldorf kontrolliert worden sei, man aber aus Datenschutzgründen keine weiteren Informationen sowie Adressen weitergeben könne. Von jetzt an wird es 3 Jahre dauern, bis Chrissy über ihre Mutter Bescheid weiß. Ihr Vater verliebt sich neu. 2010 zieht seine Partnerin zu ihm und den Kindern. Doch Chrissy sträubt sich dagegen, dass eine neue Frau in dem Haus wohnen soll, in das ihre Mutter jeden Tag zurückkehren könnte. Im Alter von 18 Jahren zieht sie deshalb aus. Kurz darauf heiratet sie. Aber auch an diesem besonderen Tag kommt kein Lebenszeichen ihrer Mutter. Von da an wächst die Vermutung, dass ihr etwas zugestoßen sein muss. Chrissy hält den Kontakt zu ihrem Vater und besucht ihn regelmäßig zusammen mit ihrem Ehemann. Manchmal gehen er und Chrissys Vater dann in den Keller zum Wein holen. Die Planung für das Weinregal, das ihre Mama so unbedingt wollte, hatten ihre Eltern kurz vor dem Verschwinden begonnen. Für Chrissy aber gibt es nun nichts Wichtigeres, als herauszufinden, wo ihre Mutter lebt. Und ihr Vater verspricht, ihr in jeder Lage beizustehen und zu helfen, wo er kann. Sie wendet sich an das Fernsehen und prompt beginnt ein WDR-Team zu recherchieren. Es wird ein Beitrag über die vermisste Mutter gedreht. Chrissys Vater berichtet von dem Morgen, an dem sie ging. Sie steigerte sich dann immer mehr da rein. Dann bin ich 40, wenn ich noch lange warte, um ein neues Leben anzufangen. Dann will mich eh keiner mehr. Und wenn dir sowieso alles egal ist, kann ich ja gehen. Schnappte sich einen Schlüssel und ging Richtung Tür. Ich habe immer noch nicht reagiert. Dann klappte die Tür und sie war weg. Durch die Sendung fing die Polizei an, sich für den Fall zu interessieren. Weil der Ehemann nicht nach seiner Frau suchte, obwohl sie seit 5 Jahren nicht auffindbar ist. Ende 2012 beginnen dann die ersten Ermittlungen. Im Frühjahr 2013 lässt der Vater sich vor dem Amtsgericht Königswinter von seiner verschwundenen Ehefrau scheiden, um seine neue Partnerin heiraten zu können. Im Mai 2013 geht Chrissy dann das erste Mal zur Mordkommission, welche ihr den Tatverdacht des Vaters mitteilen. 1 Jahr lang wird die Polizei nun Hinweise sammeln und Chrissy und ihren Vater mehrfach verhören. Als Hauptkommissar Franz Würges den Fall übernimmt, findet er besonders die weiße Lieferwagensituation fragwürdig. Häufig sei es in vermissten Fällen so, dass einer eine Geschichte präsentiert, die meistens kein anderer kennt und bezeugen kann. Keiner hätte den Lieferwagen gesehen und keiner hätte die Männer gesehen, die mit der Frau das Haus verlassen haben. Chrissy wird ins Gesicht gesagt, dass die Aussage ihres Vaters nicht glaubwürdig sei und Tatverdacht gehegt wird. Sie wird nach komischen Aussagen und Unruhe ihres Vaters befragt. Doch Chrissy glaubt nicht daran, dass ihr Vater etwas damit zu tun haben könnte. Der Fall geht zur Sendung Aktenzeichen XY des ZDFs. Hier wird der Fall vor der großen Sendung über Madeleine McCann vorgestellt und um Hinweise der Bevölkerung gebeten. Daraufhin bekommen sie viele Anrufe, unter anderem aber einen, der aussagt, der Ehemann habe nach dem Verschwinden viele Bauarbeiten an seinem Haus begonnen. Außerdem wirken ein Journalist, der durch die Sendung auf den Fall aufmerksam geworden ist, und Chrissy auf die Polizei ein, dass ihre Mutter sich nirgendwo umgemeldet hat und ihre Krankenkassenkarte nicht benutzte. Auffällig sei auch, dass der Vater das Aussehen der Männer, die mit dem Lieferwagen kamen, beschreiben konnte. Chrissy sagte er nämlich, dass er keine Ahnung habe, wie diese ausgesehen haben. Hier fällt ihr das erste Mal eine Lüge auf und sie wird misstrauisch. Sie beginnt mit weiteren Recherchen und vertraut sich zunehmend anderen an. Hauptkommissar Franz Würges erzählt später von Ermittlungen und Hinweisen, die sie zum Fall bekamen. Unter anderem habe sich der Vater kurz nach dem Verschwinden der Mutter einen Schäferhund gekauft. Die Mutter solle aber nie einen Hund gehabt haben wollen. Es wirkte, als würde er nicht mehr damit rechnen, dass sie nach Hause kommt. Aussagen zufolge hatte er ein neues Gartenbeet angelegt, in dem der Hund anfing, immer wieder zu scharren. 30. Oktober 2013. Chrissy ist allein zu Hause. Doch plötzlich steht die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss vor ihrer Tür. Spürhunde, Beamte der 3. Technischen Einsatzeinheit der Polizei NRW, Spezialisten des Erkennungsdienstes der Bonner Polizei, eine Staatsanwältin und Ermittler der Mordkommission. Und dazwischen irgendwo ihr Vater. Dieser wird aufgeklärt, dass er als tatverdächtig gesehen wird und man davon ausgehe, er habe seine Frau getötet und dass diese sich im Außen- oder Innenbereich des Hauses befände. Für Chrissy ist das alles zu viel. Sie weint und ihr Vater nimmt sie in den Arm, sagt aber nichts. Chrissy merkt, dass etwas nicht stimmt. Die Polizei bittet den Vater, ihnen das Versteck zu verraten, um es einfacher zu machen. Später wird der Vater sagen, ich habe mit mir gerungen, ob sie in Anführungsstrichen was finden oder willst du dir das antun, stundenlang zugucken, bis sie den ganzen Garten umgegraben haben und dann irgendwann am Dach anfangen und dann irgendwann vielleicht morgen im Keller landen. Er gibt nach, führt die Polizisten in den Keller, zeigt kommentarlos auf das Weinregal und geht wieder nach oben. Chrissy wird weggebracht, kurze Zeit später aber aufs Polizeipräsidium geladen. Ihre Mutter ist tot und ihr Vater hat sie getötet. Chrissy bekommt einen Notfallseelsorger, Albrecht Röpke. Ein Drittel aller Gewaltopfer hat mit posttraumatischer Belastungsstörung zu kämpfen. Die Chancen seien besser, wenn innerhalb der ersten 24 Stunden therapeutische Unterstützung da ist. Ihr Notfallseelsorger wird ihr auch dabei helfen, die Beerdigung ihrer Mutter zu organisieren. Am 14. November 2013 ist dann die Beisetzung. Die Kosten dafür muss Chrissy über Spenden und Unterstützungsgelder aufbringen. Ihr Vater ist nicht dabei. Er sitzt in Untersuchungshaft. Chrissy sucht den Kontakt zu ihm, um zu verstehen, was und warum es passiert ist. Das kann und darf er allerdings nicht. Chrissy wird erst ein halbes Jahr später mit Prozessbeginn erfahren, was mit ihrer Mutter passiert ist. Sie besteht darauf, bei dem Prozess dabei zu sein, auch wenn ihr Seelsorger ihr anbot, alleine zu gehen und danach alles zu berichten. Sie brauche das, um es selber von ihrem Vater zu hören, damit sie anfangen kann, es zu verarbeiten. Ihr Vater gesteht. Es hätte viele Streitigkeiten und Genörgel von seiner Frau gegeben. Er arbeitet 12 bis 14 Stunden am Tag, um die Familie zu versorgen und bekam gleichzeitig Vorwürfe, er hätte keine Zeit für die Kinder gehabt und Geldprobleme würde es auch immer geben. 14. Februar 2008. Es ist ein ganz normaler Tag. Die Kinder gehen zur Schule, er und seine Frau sind im Bad. Wieder einmal stichelt sie, worauf er nicht antwortet. Als sie aus der Dusche kommt, schubst sie ihn leicht und fragt erneut. Er dreht sich halb zurück, schubst sie ebenfalls. Ein dumpfes Geräusch. Seine Frau hatte sich den Kopf an der Badewanne aufgeschlagen und eine blutende Platzwunde am Kopf. Sie schrie vor Schmerz und Wut, ging ihn dann an und packte ihn an den Arm, schüttelte ihn. Er wollte sich bloß freimachen, sich Platz schaffen. Beim Prozess sagt er aus, bei dem Freimachen hat's Klick gemacht. Ich bin dann auf sie los und bin dann eigentlich erst wieder zu mir gekommen, als alles vorbei war. Als ich am Boden lag und meine tote Frau vor mir lag. Ich die Hände mehr oder weniger noch im Hals- und Schulterbereich liegen hatte und da erst verstanden habe, was da gerade passiert ist. Ein Gerichtsmediziner stellt fest, dass der Mann seine Frau 3 Minuten lang gewürgt hatte, ihr dabei den Kehlkopf zerquetschte. Dann war sie tot. Im Gerichtsprotokoll wird vermerkt, nachdem der Angeschuldigte keinerlei körperliche Reaktion mehr wahrgenommen hatte, fühlte er nach ihrem Puls und verblieb, ohne einen Notarzt oder die Polizei zu verständigen, 30 Minuten im Badezimmer und überlegte, wie er den leblosen Körper aus dem Badezimmer verschwinden lassen könnte. Er berichtet, dass er seine Frau in den Keller brachte, die Nasszelle reinigte und sich die passenden Worte für seine Kinder überlegte. Er erzählte ihnen, dass er und seine Mutter sich gestritten hätten und dass sie das Haus dann schließlich verließ. Damit gewann er die nötige Zeit, um alle weiteren Schritte zu planen und umzusetzen. Am nächsten Tag jedoch rief er nicht die Polizei, sondern begann damit, den Körper seiner Frau in dem Betonsockel des Weinregals, welches sie sich zu Lebzeiten so wünschte, zu verstecken. Ihren Schmuck brachte er zum Juwelier zurück, das Handy, die Handtasche und ein paar Schuhe verkaufte er bei eBay. Er lebte weiter in dem Haus, in dem er seine tote Frau versteckte, und mit ihm seine Kinder. Er fälschte Unterschriften der Frau, um Geld von ihrem Konto für die Schulden der Familie zu überweisen. Der Beton konservierte die Leiche so fehlerlos, dass die Gerichtsmedizin die Tat im Nachhinein komplett rekonstruieren konnte. Chrissy ist an allen 5 Prozesstagen dabei. Für sie das schlimmste Erlebnis in ihrem Leben, sagt sie. Sie habe sowohl ihre Mutter als auch ihren Vater verloren. Ihre Mutter sei tot und ihr Vater auf der Anklagebank. Bei dem Prozess beruft der Täter sich auf seinen Blackout, welcher ihm vom Gericht geglaubt wird. Doch war es keine Affekthandlung, der Angeklagte sei voll schuldfähig. Richter Bastian Tschech sagt später aus, das Geständnis wurde strafmildernd berücksichtigt, ebenso wie die Tatsache, dass der Tat ein Stress vorangegangen war und der Tötungsentschluss in der Streitsituation in erregtem Zustand gefasst wurde. Am 17. März 2014 fällt das Urteil zu 8 Jahren Freiheitsstrafe wegen Totschlags. Chrissy jedoch findet, es sei kein Totschlag, sondern Mord, weil es eine lang andauernde Situation gewesen sei und nicht aus Versehen innerhalb von 2 Sekunden geschah. Sie sagt, es sind für mich 3 Minuten, in denen ein Mensch darüber nachdenken kann, was passiert. Es wird sich darüber aufgeregt, dass sie selbstständig weiterlebt, in den Supermarkt geht und sich auf die Straße traut. Sie sei ja wie ihr Vater und da könnte sowas im Verlauf ihres Lebens auch passieren, dieselbe Tat. Am Tag der Beerdigung wetten Boulevardreporter, wer als erster ein Foto von der Tochter schießt. Notfallseelsorger Röpke sagt dazu, Menschen können an persönlichen Katastrophen wachsen, was als posttraumatische Reife bezeichnet wird. Das dürften die Personen aber nicht zugeben, da die Leute ja erwarten würden, man müsse daran zerbrechen. Chrissy ist jetzt im Zwiespalt. Dass er mich 5,5 Jahre lang belogen hat, aber auf der anderen Seite ein guter Vater war, macht die Situation unheimlich schwierig. Trotzdem schrieb sie ihm ins Gefängnis, sie sei jetzt vollweise. Ihr Vater betitelt sich selber als der Mörder Chrissys Mutter. 2022 wird ihr Vater aus dem Gefängnis entlassen. Sie ist sich noch nicht sicher, ob sie den Kontakt zum Vater will. Was sie nun aber sicher weiß, ihre Mutter hat sie immer geliebt. Chrissy hat gelernt, dass manchmal alles von einem selbst abhängt und man nie aufgeben darf, nach der Wahrheit zu suchen.
Alter. Das ist ja krass.
Ja, du kanntest den Fall schon, ne?
Ja, ich kannte den. Aber ich fand es trotzdem krass, so die Details nochmal zu hören.
Ja, war aber das Gleiche bei deinem Fall auch.
Ja.
Nochmal chronologisch zu hören oder zumindest.
Ja, und es gibt Fälle, die kann man sich auch einfach immer wieder und wieder anhören.
Ja.
Obwohl man es schon weiß, weil man sich einfach immer denkt, boah,
ja,
krass.
Es ist, ich habe tatsächlich eine Frage an dich, eine kleine Frage.
Okay.
Es ist nur, ob du findest, dass es eine Affekthandlung war oder ob du findest, dass man es als Mord sehen könnte, beziehungsweise, ja.
Puh. Also, es ist schon in gewissem Maße eine Affekthandlung, dass er ist bestimmt nicht am Morgen damit aufgestanden und hat gewusst, heute ja, schubse ich meine Frau.
Ja.
So, oder erwürge sie und
ja.
Ja. Also ich glaube, es ist mehr, es hat irgendwie von beidem Charakter, weil es hat sich über die Zeit schon angebahnt, aber ich glaube, dass es in dem Moment wirklich eine Affekthandlung war.
Ja.
So schlimm, wie es auch trotzdem ist, so, ja, aber es ist.
Ja, klar, also eben. Sowas ist ja da, um bestimmte Situationen zu rechtfertigen oder zu, wenn man das, man kann das nicht entschuldigen, aber du weißt schon, was ich meine. Ich weiß nicht, also sie selber sagt ja, die Chrissy sagt ja selber, sie findet nicht, dass es eine Affekthandlung ist. Sie hat selber gesagt, es ist ja nicht wie, sie steht an der Treppe und er hat sie geschubst und konnte dann nicht ausmachen, was passiert, sondern er hat sie bis zum Tod gewürgt.
Genau, ja. Sie und Chrissy lebt ja auch mit den beiden zusammen. Das heißt, sie kriegt mit, wie sich die Sache vielleicht zugespitzt hat zwischen den Eltern.
Ja.
Also die Affekthandlung war, denke ich mal, dass er sie geschubst hat und wäre sie daraus resultierend gestorben,
ja,
wäre es
auf jeden ganz Fall, klar, ja, klar,
ganz klar eine Affekthandlung. Danach ist ihm aber die Sicherung wahrscheinlich einfach durchgebrannt.
Total.
Und er hat sie halt bis zum Tode gewirkt.
Ja.
Ich kann auch Chrissy verstehen, dass sie sagt, das war Mord. Ja. Gerade weil sie die ganze...
Au!
Das Ganze ist gerade gestoßen. Weil die ganze Sache von dahin bis dahin fällt einem auf als Kind, denke ich einfach.
Und, ja, klar. Vor allem bei den Eltern.
Genau, ja. Und dann auch noch er hätte es ja lassen können. Er hätte sie, als sie sich den Kopf aufgeschlagen hat, er hätte sie einfach...
Ja, weißt du, selbst wenn er sie erwürgt hat, er hat ja keine Polizei, keinen Krankenwagen gerufen. Sie war zu dem Zeitpunkt tot, aber... Ja. Da war keine Bemühung, sondern nur noch das Denken daran, die Tat zu verstecken und zu vertuschen. Und es ist absolut schwierig, darüber zu urteilen. Also alles, was wir hier sagen, ist wie gesagt unsere eigene Meinung. Ja. Wenn ihr da eine andere habt, ist das vollkommen okay. Wir diskutieren auch gerne mit euch. Ihr könnt da unter den in den Kommentaren, unter den Bildern gerne was dazu schreiben. Aber ja, es ist... Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so richtig, was ich davon halte. Ich finde, wenn ich mir so die Chrissy dann in dem Interview angeguckt habe und wie sie darüber gesprochen hat und auch nochmal, als sie das gesagt hat mit der Treppe, habe ich gedacht, ja klar, irgendwie hat er ja, er war ja bei vollem Bewusstsein und man konnte jetzt keine psychischen Krankheiten feststellen, die in dem Moment sein Hirn haben aussetzen lassen.
Ja, das hat Charakteristik von Mord und auch von einer Affekthandlung einfach.
Ja. Ich habe aber noch einen kleinen Absatz dazu, zu dem Text. Und zwar heißt es Liebe mit Todesfolge. Ich habe mir nämlich viele Informationen aus einem Süddeutsche Artikel rausgesucht und da drin war auch dieser Absatz enthalten, der nämlich nochmal die allgemeine Bezeichnung dieses Vorfalls erklärt. Der kriminalistische Fachbegriff für den Mord unter Sexualpartnern lautet Intimizid. 2 von 3 Intimiziden geschehen in langjährigen festen Beziehungen, wie sie in diesem Fall geführt wurde. Das ergab 2007 eine Studie von Andreas Marneros, ob man das ausspricht, weiß ich nicht, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Halle-Wittenberg. Maneros untersuchte 80 Intimizide. In 4 von 5 Fällen war ein Mann der Täter und eine Frau das Opfer. Zur typischen Vorgeschichte der Morde gehört, dass der Täter sich stark über die Beziehung definierte und dass diese Beziehung zu scheitern drohte. Mhm. Ich habe auch gehört, dass der... Ich glaube, ich habe es gehört oder gelesen, je nachdem, was ich da gerade mir reingezogen habe, dass er wenig widersprochen hat und eigentlich immer wenig widersprochen in der Beziehung zu seiner Frau und alles runtergeschluckt hat. Und es gab viel Krach, aber hauptsächlich von ihr aus, weil sie ihre Meinung geäußert hat. In welcher Art und Weise das war, kann ich jetzt nicht sagen, aber er ist wohl nie laut geworden. Der Sohn hat dann auch später ausgesagt, dass er immer eine ruhige und nette Person war, friedlich und man da nicht irgendwie was hätte von merken können.
Und dann platzen die Leute auf einmal.
Deswegen redet mit euren Partnern.
Ja.
Sprecht
alles an. Kommunikation ist the key.
Absolut. Aber ist auch ein bisschen frech, dass wir das jetzt hier so... so tun, als hätten wir die Lösung gefunden.
Nein, auf gar keinen Fall.
Nein, aber Kommunikation ist total wichtig und vor allem in Beziehungen jeglicher Hinsicht.
Ja.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach alles in sich reingefressen hat und dann war vorbei. Dann war das Fass voll.
Ja.
Und dann ist es übergelaufen. Und wir können ja auch gar nicht sagen, wir können ja nicht in seinen Körper schauen und in sein Gehirn. Und man kann ja nun noch nicht feststellen, in welchem Moment das Gehirn aussetzte und alles nur noch ein Ablauf war und keine bewusste Handlung mehr.
Man kann es nicht beweisen, man kann es nicht als Beweis anbringen. Auch
genau, und ja, wenn er das so sagt, dann muss man das so hinnehmen.
Ja.
Ob das so war oder nicht. Wenn es so war, ist es natürlich super krass. Ich muss auch sagen, in der Reportage, die ich geschaut habe, die war auch vom WDR und ja, das klingt jetzt total komisch, aber er wirkte sympathisch im Sinne von, der war so ruhig und er war so...
So ein Familienvater?
Ja, total. Also deswegen hat Chrissy ja auch so ein Problem damit, sich gegen ihn zu stellen, weil er in den 5 Jahren, in denen die Mutter nicht da war, in denen die Mutter tot war, umgebracht von ihrem eigenen Vater, für sie da war. Und dann hat sie auch gefragt, ob das jetzt war, weil er seine Tat nicht rechtfertigen wollte, aber wieder gut machen wollte. ohne dass sie das wusste, für sich selber eben. Und da hat er gesagt, alles, was er für sie getan hat, wenn er mit ihr gesprochen hat oder Dinge gesagt hat, war das nicht aus dem Grund, sondern weil er sie als Vater liebt.
Gibt es irgendwie Recherchen dazu, ob er es ab irgendeinem bestimmten Punkt bereut hat, dass er die Tat begangen hat? Also sage ich mal direkt danach vielleicht oder erst als Chrissy das rausgefunden
hat? Ja, total. Also er hat ihr auch aus dem Gefängnis geschrieben und hat da auch immer wieder gesagt, wenn sie gefragt hat, warum er das gemacht hat, hat er gesagt, er weiß es nicht. Das ist die einzige Sache, die er sich nicht erklären kann, warum er das gemacht hat und dass er das bereut und dass es ihm einfach leid tut.
Ja.
Also nie so von wegen, da steckt kein Mörderdenken dahinter, wenn man das so sagen kann.
Ja.
Das ist nicht dieses typische, ich bereue es nicht, weil die Frau hat mir, ich meine, ja, im Gericht würden wahrscheinlich viele Mörder sagen, ihnen tut das leid und sie bereuen das allein schon für die Strafmilderung, aber ehrlich, in dem Interview, da saß er ja nun schon ein, hat er nie gesagt. Also
hat er nicht gesagt, er hat sie jetzt verdient gehabt oder so.
Nee, total. Also ja, das ist, ja, ich habe seitdem jedes Mal, wenn irgendwie so eine Situation war, in der ich irgendwie ein bisschen aggro wurde, weil irgendwas war, dachte ich mir so, scheiße. Das Einzige, was du machen kannst, ist in den Spiegel zu schauen und zu sagen, das hättest auch du sein können.
Mhm.
Und ja, das muss man, glaube ich, so hinnehmen und annehmen und versuchen, aus den Fehlern der anderen zu lernen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, wie du gesagt hast, der wird nicht morgens aufgestanden sein, gedacht haben, so, heute ist meine Frau dran, sondern war ja ein ganz normaler Morgen. Für die beiden eigentlich hätte es ja kein ganz normaler Morgen sein sollen, weil es Valentinstag war, das finde ich auch schon so absurd.
Ja, ne?
So ein liebevoller Tag. Kommerziell aber.
Ja,
ja.
Klar.
Ja. Ja.
Krasser Fall auf jeden Fall.
Wirklich. Total. Die Chrissy, die wirkt auch echt wie eine gestandene Frau. Ich habe da richtig großen Respekt, auch wie sie darüber geredet hat.
Wie alt ist sie jetzt?
Jetzt haben wir 2020, also 12 Jahre und ist jetzt 27.
Okay.
Mhm. Ja. Aber wie sie darüber kein einziges Mal emotional geworden.
Mhm.
Ich glaube, das wäre mir nicht so einfach.
Sehr reflektiert war sie, ja.
Total.
Mhm.
Ja. Wie krass es ist, dass der Vater sie in dem Weinregal eingemauert hat, in das, also dass sie sich gewünscht hat. Und Chrissy hat dann später auch noch erzählt, dass sie ist nochmal nach Hause gezogen und hat da auch in der Nähe des Kellers gewohnt. Und der Vater hat immer gesagt, jetzt komm doch nach oben, zieh doch hier oben in ein Zimmer, wir haben doch hier genug. Und sie hat aber immer gesagt, nee, sie hat hier unten ihre Ruhe.
Jetzt sieht ihr das mit ganz anderen Augen halt.
Total. Man hat sie dann auch in der Reportage so spazieren gehen sehen mit ihrem Mann. Und da haben sie auch ein bisschen drüber geredet. Und da sind sie so einen Berg hoch. Und da konnte man über das Dorf blicken, in dem das Haus steht. Und hat sie gesagt, das fällt ihr total schwer. Und da hat sie das dann auch mit den Leuten erzählt, die so sich ihr Maul darüber zerrissen haben. Weil das, also dass Leute sich wirklich anmaßen.
Das so rausnehmen, sich so rausnehmen.
Sich so rausnehmen, darüber überhaupt zu urteilen. Ja. Habe ich ja eben gerade auch gemacht, aber in einem positiven Sinne.
Ja,
sie können sich da nicht hineinversetzen, wie das ist. Und dass man an sowas vielleicht auch nicht zerbrechen will. Dass es Menschen gibt, die stark genug sind, da standzuhalten.
Jeder trauert auch einfach unterschiedlich. Und wenn das für Chrissy der Weg ist, sehr rational und reflektiert auch einfach darüber zu sprechen, dann ist das ihre Art, damit umzugehen und einfach zu trauern. Jeder hat da seine Art, wie er damit am besten klarkommt.
Ja. Und ich glaube auch, dass da viel wirklich dieser Notfallseelsorger beigetragen hat. Ich habe auch schon von Fällen gehört, wo das eben nicht der Fall war und die Menschen gehen kaputt daran, weil das so ein einschneidendes Erlebnis ist. Du kannst furchtbar traumatisiert werden.
Mhm.
Aber ja, jetzt hat sie erzählt, sind in dem Haus, ist da eine neue Familie eingezogen und die Kinder spielen da jetzt immer glücklich im Vorgarten. Und eine schwere Pille zu schlucken.
Ja, auf jeden Fall. War krass.
Ja. Okay, ich glaube, wir wären damit am Ende der beiden Fälle angekommen.
Ja.
Chenour rennt jetzt weg.
Ach so. Dunkel geworden.
Ah, sie sieht mich nicht mehr. Ja, wir haben da noch eine kleine Kategorie vorbereitet, zu der wir noch keinen Namen haben.
Ja, stimmt. Wir müssen uns noch kreativ.
Wir müssen
noch
ein bisschen brainstormen. Aber wir hatten beide ziemlich viel zu tun. Geno hat eine neue Katze, die ganz viel Durchfall macht und Flöhe hatte.
Aha.
Und hat sie aus dem Tierheim geholt.
Genau.
Und peppelt sie jetzt auf. Aber ist natürlich nicht so easy, ne? Mhm. Und ich muss nebenbei einfach arbeiten. Aber die Kategorie Trommelwirbel heißt unsere Favoriten. Werden da noch einen kreativeren Namen für finden.
Ja.
Aber jetzt, bis jetzt heißt es unsere Favoriten. Und damit wollen wir euch einfach nochmal zum Abschluss eine etwas leichtere Kost geben. Jeder wird euch einfach einen Favoriten nennen, den man in der letzten Woche hatte.
Genau.
Egal, was es ist. Ich finde Chenors ziemlich witzig. Und ich muss ehrlich sein, ich habe mir noch keine Gedanken über meinen Favoriten gemacht. Das fällt mir jetzt gerade auf.
Oh.
Ich werde mir das jetzt mal ganz kurz überlegen und dann werde ich euch das mitteilen, nachdem Chenor dran war.
Ja, also mein Favorit der Woche ist ein Vernebler gegen Flöhe tatsächlich. Weil als ich meine Katze aus dem Tierheim geholt habe, hatte sie, ohne dass ich das wusste, Flöhe, weil die Katze leider nicht behandelt wurde, bevor sie zu mir kam, was ich...
Du musst noch dazu sagen, dass die Katze auch erst einen Tag da war.
Ach so. Ja.
Das können wir auf jeden Fall mal drin lassen, also jetzt egal.
Okay.
Sie war nur einen Tag da und deswegen konnte sie nicht behandelt werden.
Ja, genau. Also sie war nur einen Tag da und am Montag wäre der Tierarzt gekommen und ich habe sie aber am Sonntag geholt. Und er hat aber dazu nichts gesagt.
Stopp. Eine Frage. Erzählst von der Folge?
Ja, klar, er kommt doch an dem Wochenende, wo die Folge hoch.
Ah, okay, gut, dann hat es sich. Okay, ja, dann hat es sich schon erledigt, weil Chenors Freund weiß bis jetzt noch nichts davon.
Ja. genau, und habe sie am Sonntag geholt und war am Mittwoch erst mit ihr beim Tierarzt. Und der hat mir gesagt, dass sie erstens Würmer hat. Das wusste ich aber schon, weil das hat man an dem dicken Bauch einfach erkannt.
Mhm.
Und
das arme Mäuschen.
Ja.
Das ist ganz doll süß.
Ja, die ist schon ganz niedlich.
Wir werden euch mal ein kleines Foto in die Story posten.
Ja, genau, können wir machen. und sie hat halt Flöhe. Und ich habe sie zu Hause schon mit dem Flohkamm gekämmt, aber es waren keine drin. Und dann habe ich gelesen, dass sie Flöhe halt nicht nur in der Katze sind, sondern sich auch auf die Umgebung übertragen, sagen ich mal so Polster, also wie meine Couch, mein Bett und meine Stühle, alles. Und da hatte ich ein bisschen Angst, muss ich sagen, und habe mich auch ein bisschen unwohl gefühlt die Zeit hier, weil du denkst, boah, ich kann mich jetzt halt nicht auf die Couch setzen einfach, ne? Und da habe ich mir einen Vernebler gekauft, das ist nämlich mein Favorit der Woche. ein Vernebler gegen Flöhe, habe ich ja schon gesagt, und
ja, Chenor fühlt sich jetzt wieder wohl in ihrer Wohnung.
Ja, weil ich, also das ist quasi so ein Ding. Das ist wie so eine Spraydose. Man stellt sie in den Raum, drückt den Sprühkopf, also erstmal entfernt man alle Lebensmittel, alles was, also man kann halt...
Also ihr wollt das gerne mitessen, also stehen lassen.
Und dann stellt man das auf so eine erhöhte
Fläche
und drückt den Sprühkopf runter, der rastet ein und dann muss man so schnell wie möglich den Raum verlassen.
Eine richtige
lassen.
Bombe.
Richtige, ja... Richtige Nebel, wie sagt man
das? Eine Nebelbombe.
Nee, Rauchbombe.
Eine Nebelmaschine. Ach so,
okay. Es ist aber nicht, es macht nur so ein bisschen Nebel, also es ist so ein bisschen blau.
Es ist ein bisschen diesig im Raum, ne? Ja.
Und dann rennst du ganz schnell raus.
So habe ich es tatsächlich auch gemacht.
Ich auch, ja. Und lass es dann 2 Stunden, also innerhalb von 2 Minuten entleert sich das und lässt es stehen.
Ja.
Und dann wirkt es ein nach 2 Stunden, machst du die Fenster auf und lüftest und dann... Kannst du dein normales Leben wieder führen?
Ja, die es werden einfach alles kleine Geziefer abgetötet und auch
die Eier und die Larven.
Genau, und hält für 6 Monate vor.
Ja, das ist halt auch wichtig, weil ich hab das gemacht und einen Tag später hat sie sich irgendwie immer noch gekratzt, obwohl es einfach auch vielleicht nicht sein kann so richtig, dass sie da noch Flöhe hatte.
Ja,
weil dieses
Flöhe aber vielleicht haben die auch auf der Couch gesessen und sind sie dann nochmal angesprungen.
Ja, safe.
Da muss man einfach drumherum ein bisschen. Und es ist schwierig mit so Sofas, wo man die Bezüge nicht abziehen kann. Wie willst du das sauber machen?
Ja, ja.
Ich hatte sowas auch schon.
Ja.
Ja. Ich hatte mal zu Hause Maden, Lebensmittelmotten, war auch ultra eklig. Ich hatte so eine kleine Tüte Nüsse in meinem Schreibtischcontainer. Ja, die sind dann auf jeden Fall über meinen ganzen Schreibtisch gekrabbelt und ich habe mich so unglaublich eklig und unwohl in meinem eigenen Zuhause gefühlt und ich sprühe jetzt auch in jede Ecke. Ist vielleicht auch nicht gut für meine Lungen, aber ja, was willst du machen?
Ja, also ich hatte schon ziemlich Stress mit der Kleinen, hatte ich bisher noch nicht. Aber dafür ist sie ja auch nicht von irgendeinem Züchter, sondern einfach aus dem Tierheim. Und sie ist halt eine Fundkatze.
Ja.
Das heißt, sie hätte vielleicht auch den Winter gar nicht überlebt, hätte man sie nicht gefunden.
Oh, ja, sie war auf einem Feld ausgesetzt.
Genau, sie war so, also ausgesetzt weiß ich nicht. Aber ich denke eher nicht, dass so ein kleines, also sie ist ungefähr 6 Monate geschätzt.
Ja, noch ganz, ganz dolle Kleine. Hat noch einen ganz kleinen Kopf.
Ja, ganz, und ganz große Ohren.
Ja, sieht aus wie ein Luchs.
Ja.
Wir packen euch ein Foto in die Story, ja, genau. Dann werdet ihr es sehen. Dann werden wir es unter den Highlights unsere Tierbabys, weil ich habe nämlich auch 2 Katzen zu Hause bei meinen Eltern. Die sind ziemlich frech. Und hat sie denn jetzt eigentlich schon einen endgültigen Namen?
Nee.
Oder,
nee, okay. Bis jetzt heißt sie noch Hexe?
Ja, wir nennen, ja, schon nur nennen sie jetzt Hexe, weil die Katze immer auf die Füße springt.
Ja, und mit, also direkt mit Krallen und nicht nur mit Pfoten.
So richtig böse.
Ja, so eine Hexe halt.
Richtig böse halt. Ja, mein Favorit habe ich mir jetzt ganz fix überlegt. Eigentlich habe ich 2.
Dann habe ich auch 2.
Nee, okay, ich nehme einen. Ich habe einen mega... Warte mal, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, okay, also ich muss einmal kurz sagen, die Diktierfunktion am MacBook ist super. Als ich gestern meinen Fall geschrieben habe und mega Kopfschmerzen hatte, konnte ich mich nicht mehr drauf konzentrieren und habe einfach nur noch mit meinem Laptop geredet. Und aber mein richtiger Favorit ist eigentlich, dass ich einen super leckeren Kuchen letzte Woche gebacken habe.
Wow, was für ein...
Ich versuche gerade, ich kann dir mal ein Bild zeigen. Warte.
Packen wir euch auch in die Story.
Packen wir euch auch in die Story. Gleich noch das Rezept dazu, falls ihr das nachbacken wollt.
Oh, das wäre natürlich... Ich würde es auf jeden Fall machen.
Es ist ein bisschen aufwendig. Nee, geht eigentlich. Warte. Okay, es ist ein ganz normaler Biskuitboden. Darauf sind dann... kleingestampfte Himbeeren aufgekocht mit Himbeer-Maracuja-Apfelsaft und cool. Draufgekippt, ausgekühlt, da ist dann noch Maisstärke drin, damit es ein bisschen fester wird.
Mhm.
Und dann obendrauf eine Creme Fraiche Sahne Creme und darauf Himbeeren und Butterkekse.
Wow, habe ich schon gesehen.
Auf
den sozialen Medien.
Stalkt mich ein bisschen.
Habe ich das schon gesehen?
Nee, mega, mega lecker. Kann ich nur empfehlen. Also vor allem im Sommer, der schmeckt so richtig frisch. Der war nicht zu süß. Ah, ich hatte noch so weiße Schokolade oben drauf geraspelt.
Ich habe so Hunger.
Oh, wir werden uns danach auf jeden Fall was zu essen machen. Und ich würde gerade alles dafür geben, diesen Kuchen nochmal zu schmecken. Aber naja, beim nächsten Mal bringe ich den vielleicht mit.
Oh, das ist nice. Machen wir Live-Testing.
Machen wir einen kleinen Livestream. Nee, das machen wir vielleicht in einer anderen Folge.
Ja.
Irgendwann mal bringe ich was Gebackenes mit, dann machen wir einen kleinen Livestream bei Instagram.
Ja.
Und aber das war, der war mega, mega gut. Ich glaube im Sommer, ich wollte erzählen, im Sommer ist der ganz gut.
Aber, frisch halt, ne?
Ja, aber weil da, ach nee, es ist gar keine Sahne. Doch, es ist Sahne, es ist gar keine Creme Fraiche, es ist Sahne und Mascarpone.
Ja, auch geil.
Und dadurch, dass die so fettig ist, schmilzt die aber so komisch an, wenn man die in warmem Wetter hat und dann kann das ganz schnell zerlaufen. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Also immer gut kühlen.
Ja, den möchte ich auf jeden Fall irgendwann mal probieren.
Ja, werde ich dir irgendwann mal backen.
Ja.
Ja.
Nächstes Jahr zu meinem Geburtstag dann.
Boah. Ich kann dir das auch hier nachträglich zu deinem Geburtstag backen.
Okay,
oder zum Nikolaus oder so. Was übrigens auch bald entsteht. Aber erstmal Halloween.
Ja, und da kommen wir auch
schon... gute Überleitung.
Ja, muss man sagen. Und da kommen wir auch schon zum springenden Punkt. Und zwar wird unsere nächste Folge ein kleines Halloween-Special sein. Da werden wir so ein paar... haben wir uns so ein paar Specials überlegt. Und in der nächsten Folge kommt dann eine Einzelfolge. Und die werde ich vorbereiten. Beziehungsweise den Fall werde ich vorbereiten.
Genau.
Und das wird ein Fall, der halt an Halloween passiert ist. Und ich bin schon sehr... hyped, weil ich finde diesen Fall irgendwie ziemlich krass.
Hast du schon? Ah, du hast noch nicht ganz vorbereitet.
Nee.
Aber du hast.
Aber der ist sehr bekannt, also ist ein Klassiker.
Ja.
Aber ich dachte mir, Klassiker sind in der Halloween-Zeit sowieso gut, weil Halloween Town ist auch ein Klassiker und jeder liebt Halloween Town.
Das hätte ich als mein Favorite nehmen sollen.
Oh, shit.
Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Schaut alle Halloween Town.
Ja.
Supported Disney Plus.
Supported.
Werbung.
Ja, Hashtag Werbung. Unbezahlt natürlich leider.
Also falls hier jemand zuhören sollte, der...
Von der bei Disney Plus arbeitet.
Also Kooperation steht an.
Ja, wir werden jetzt schon, wir hätten schon Lust, sag ich mal.
Aber nur so ein bisschen, um auf dem Boden zu bleiben. Halloween Town, mega nice. Tatsächlich jetzt wirklich ohne Spaß. Die Disney Plus Halloween Collection Sammlung, die hat mir schon nur empfohlen. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Und es ist ein cosiges Gefühl in mir, ein gemütliches Gefühl in mir, wenn ich das sehe und höre. Und da denkst du schon so, du siehst dieses Bild bei Disney Plus und denkst an einen kleinen Kakao mit einem kleinen Keks daneben. Nicht?
Ja, doch.
Doch,
extrem,
total.
Extrem.
Seht ihr? Also, mummelt euch ein, hört erst die Folge und dann guckt ihr Halloween Town.
Genau.
Ja, okay.
Und dann sehen wir uns
beim nächsten Mal
zur Halloween-Folge.
Zur Halloween-Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Und wir hoffen natürlich auch, ihr bleibt gesund in der Zeit.
Wir hoffen, dass ihr das gerade überhaupt noch hört. Weil wenn ihr das nicht mehr hört, dann war es langweilig.
Ja, na, das hoffe ich doch, dass ihr es hören.
Okay. bleibt gesund, passt auf euch auf.
Ja.
Zweite Corona-Welle kommt. Ja. Wir werden versuchen, hier ein bisschen umzubauen und es irgendwie hinzubekommen, dass Chenoa von sich zu Hause aus aufnehmen kann und ich von meinem Zuhause aus.
Genau, damit wir die Quarantänezeit, sage ich mir, wir sind nicht in Quarantäne, aber dass
wir wollen uns einfach beide drin verstecken, um es nicht zu bekommen.
Genau,
und wir
uns
haben
gegenseitig
Leute,
zu schützen.
Genau, wir haben Leute im Umfeld, die auf jeden Fall nicht krank werden sollen, dürfen. Und natürlich, um uns selber und alle anderen drumherum zu schützen, wenn wir mal einkaufen gehen müssen oder so. Das natürlich. Yes. Da halte ich keinen Bock drauf. Ich versuche mir schon die ganze Zeit auszumalen, wie ich das mache, wenn ich wirklich mich irgendwo anstecken sollte und dann in meiner eigenen Wohnung in Dresden hocke und mir denke, wie komme ich jetzt an Essen?
Ja, gut.
So.
Dann musst du improvisieren. Guck einfach, ob du noch ein paar Nüsse findest.
Im Schrank bestimmt irgendwo. Nee, Leute, ich habe so gut gebonert nach der Sache.
Gebohnert.
Aber jetzt ist auch Wurst. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, Tag, whatever.
Morgen.
Mittag. Wer auch immer das hier an einem Morgen hört. Ich habe schon zwischendurch gesagt, dass ich das ganz schön komisch finden würde. Ich selber höre keine True Crime Podcast früh am Morgen.
Nein?
Nee. Erst ab 10.
Die schwere Kost hat er erst ab 10.
Absolut. Habt's fein. Genau. Und dann bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.